das erste deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Jesse Wellmer und Romy Hiller.
Herzlich willkommen zu den Tagesthemen.
Einen schönen guten Abend auch von mir.
Auch wenn der versuchte Drohnenanschlag vor 2 Tagen am Leipziger Flughafen gerade noch glimpflich verlaufen ist, das Gefühl der Verunsicherung wächst. Weil deutlich wird, wie anfällig kritische Infrastrukturen in Deutschland sind. Und dazu zählen ja nicht nur Flughäfen wie der in Leipzig-Halle, sondern etwa auch Häfen oder die Bahn. Und weil man auch mit besten technischen Möglichkeiten trotzdem vor der Frage steht, wer ist im jeweiligen Fall eigentlich zuständig für die Drohnenabwehr? Über Schwachstellen im System und die Diskussion eben darüber, Claudia Kornmeier.
In Leipzig sucht die Polizei auch heute noch nach Hinweisen auf die Hintergründe des Drohnenvorfalls. Im Rest der Republik sucht die Politik nach Wegen, die Drohnenabwehr effizienter zu gestalten. Denn nicht nur an Flughäfen werden Drohnen inzwischen häufig gesichtet, sondern auch an Kraftwerken, Raffinerien oder Seehäfen. Eine Überlegung, den Betreibern kritischer Infrastruktur erlauben, selbst Drohnen abzuwehren, etwa mit Störsendern oder Fangnetzen.
Seehäfen sind kritische Infrastruktur von nationaler Bedeutung und deswegen ist die eigenständige Detektion und Abwehr von Drohnen eine Option, allerdings unter der Voraussetzung, dass dafür ein klarer rechtlicher Rahmen geschaffen wird.
Die Bundesregierung prüft derzeit, ob und wenn ja, wie sie Gesetze dafür ändern will. Eine weitere Überlegung, die Verantwortung für die Drohnenabwehr allein auf die Bundespolizei übertragen, statt sie je nach Ort der Sichtung auf Landes- und Bundespolizei zu verteilen. Dafür spricht sich etwa ein CDU-Verteidigungspolitiker aus. Drohnen kennen keine Ländergrenzen, deshalb sollte auch ihre Abwehr nicht an föderalen Zuständigkeiten scheitern. Eine Zentralisierung bei der Bundespolizei bündelt Kompetenzen, schafft klare Verantwortlichkeiten. Es ist eine Forderung, die sonst vor allem aus der Opposition kommt, und zwar von den Grünen.
Das würde Struktur und Ordnung schaffen. Und die Bundesländer können natürlich bei der Abwehr der Drohnen auch unterstützen. Aber dieses Kompetenzwirrwarr, diese vielen Flickenteppiche, die machen unser Land nicht sicherer.
Dass es dazu kommt, ist aber eher unwahrscheinlich. Denn sowohl Vertreter der Koalition als auch der Bundesländer reagieren ablehnend.
Zu meinen, das würde in irgendeiner Weise besser, wenn der Bund die gesamte Zuständigkeit für alles, was mit Drohnen zu tun hat, bekäme, dann müsste der Bund ja praktisch auch dann irgendwann quasi in jedem Dorf in Deutschland mit Bundespolizeikräften präsent sein. Wer sich das zu Ende denkt, sieht doch schon, dass das völlig unrealistisch ist.
Das ist im Föderalismus überhaupt nichts Besonderes. Die Polizei ist das gewohnt, miteinander zu arbeiten, trotz unterschiedlicher Zuständigkeiten. Und ich will das noch mehr auf den Punkt bringen. Mir ist doch lieber, es sind im Zweifel 2 zuständig und 2 schießen auf so eine Drohne, als dass eben gar keiner zuständig ist.
Und so scheinen heute weder die Polizei noch die Politik viel weitergekommen zu sein.
Dann gehen wir weiter nach Brüssel und zu Stefan Stuchlik. Stefan, der Flughafen Leipzig-Halle ist ein wichtiges Drehkreuz für Material und Transporte der NATO. Wie reagiert denn das Verteidigungsbündnis auf den versuchten Anschlag?
Ich muss sagen, dafür, dass augenscheinlich militärische Belange betroffen sein können, ist es auf militärischer Seite erstaunlich ruhig. Also es gibt keine Äußerung des Bundesverteidigungsministers, obwohl er heute im Nationalen Sicherheitsrat war. Es gibt keine Äußerung der Bundeswehr. Und von der NATO gibt, wir haben 3-mal versucht, eine Antwort zu bekommen, gab es 3-mal denselben Satz. Der lautet, die NATO hat Kenntnis von den Vorfällen in Leipzig, die deutschen Behörden jetzt untersuchen. Das ist deswegen bemerkenswert, weil die NATO wahrscheinlich wirklich betroffen ist. Zum einen ist Leipzig ein Hub, ein Drehkreuz für das Salis-Programm. Da mieten und leasen die einzelnen NATO-Staaten Fluggeräte, die man selber nicht so ohne weiteres im Hangar hat, so wie eine Antonov 124. Da werden Hilfsgüter transportiert, aber eben auch Militärgüter. Und sollten die Militärgüter für die Ukraine bestimmt sein, NSATU, also heißt das allgemeine Programm, dann würde das den gesamten Vorfall auf eine ganz andere Stufe heben. Und vermutlich ist das der Grund, warum man sich so schweigsam gibt.
Mhm. Stefan, welche Möglichkeiten hätte die NATO denn?
Es gibt Möglichkeiten in 2 Richtungen. Zum einen könnte sich die Zentrale hier in Brüssel oder NSATU, das wäre Wiesbaden, erklärten und sagen, wir sind betroffen und wir sind zuständig, dann würde man die Sicherheitsmaßnahmen vermutlich auch präventiv verbessern. Für sämtliche anderen Maßnahmen der NATO müsste die Bundesrepublik die NATO anrufen. Man müsste sagen, unsere nationale Sicherheit wird bedroht und wir würden jetzt gerne mal, dass sämtliche NATO-Staaten zusammen an einem Tisch sitzen oder sich zusammenschalten und darüber überlegen, was man gemeinsam gegen diese Abwehr tun kann, gegen diesen Angriff tun kann. Das ist der sogenannte Artikel 4. Den hat es im letzten Jahr schon gegeben. Polen wurde angegriffen von Gerbera-Drohnen aus Russland und hat den Artikel 4 gezogen. Allerdings muss man sagen, gibt es da drei kleine Unterschiede. Zum einen waren die Abstürze in der Nähe der ukrainisch-polnischen Grenze, also vermutlich eine Folge des Ukraine-Kriegs. Zum zweiten waren die Drohnen wesentlich größer, 2,5 Meter Spannbreite, 2 Meter Höhe. Da kann man wesentlich andere Sprengkörper transportieren. Und zum dritten und zum wichtigsten, es war zweifelsfrei, dass Russland der Urheber war.
Stefan Stuchlik. Vielen Dank nach Brüssel. Dankeschön. Ja, mit Sprengstoff beladene Drohnen, aber auch Aufklärungsdrohnen, welche militärische Bedeutung die inzwischen haben, das zeigt der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine so wie kein anderer Konflikt zuvor. Obwohl die größte Zerstörungskraft in der Ukraine derzeit weniger von Drohnen als von russischen Raketen ausgeht, denn gerade für die fehlt die Raketenabwehr. Die ukrainischen Drohneneinheiten wiederum treffen seit Wochen schon Ziele, die strategisch, aber auch wirtschaftlich wichtig sind für Russland. Vor allem Warenlager des russischen Online-Händlers Wildberries haben sie zuletzt ins Visier genommen. Sergei Dietrich.
Sein Umsatz ist um die Hälfte gesunken. Alex Svetchkin verkauft seit 17 Jahren Artikel, die sich rund um Yoga drehen. Auch über Wildberries. Waren im Wert von mehr als 50.000 Euro habe er durch die Angriffe verloren. Die bisher gezahlte Entschädigung sei ein Witz. Entschädigung. Für die erste? Da haben wir umgerechnet knapp 20 Euro erhalten. Ich meine, nun, das reicht gerade für ein Mittagessen. Seit mehr als 3 Wochen greift die Ukraine gezielt Lagerhäuser von Wildberries an, über das ganze Land verteilt. Die Menschen in Russland teilen die Videos in sozialen Netzwerken, obwohl das oft sogar strafbar ist. In den staatlichen TV-Sendern werden die Bilder meist nicht gezeigt und trotzdem reden die Menschen im ganzen Land über diese Angriffe. Im Internet habe ich davon gehört und ich gehe natürlich wie hier zu den Abholstellen und natürlich wird dort überall darüber gesprochen. Das ist leider eine bekannte Tatsache. Es ist wirklich traurig, dass all das passiert. Das macht einem schon Angst, denn man kann sagen, dass es nicht weit von uns entfernt ist. Deshalb ist es natürlich beängstigend. Die Angriffe begründet die Ukraine damit, dass Wildberries militärisch relevante Güter wie Drohnenteile handeln soll. Und Kiew will die russische Wirtschaft schädigen. Vor allem kleine und mittlere Unternehmen seien betroffen, sagen Experten. Wenn der Staat oder staatliche Banken gemeinsam mit Wildberries keine Programme zur Entschädigung der Verkäufer entwickeln, könnten wir infolge der Zahlungsunfähigkeit zahlreicher Marktteilnehmer eine Welle von Insolvenzen erleben. Werbung von Wildberries fast auf jeder Straße in Moskau. Es ist der größte Online-Händler in Russland. Und ganz aktuell, die Unternehmer der Plattform bitten darum, sie gerade jetzt zu unterstützen. Bei Wildberries gehen täglich rund 20 Millionen Bestellungen ein. Nahezu jeden in Russland betreffen also die Angriffe. Alex Svetchkin hofft auf bessere Zeiten, auch wenn er das Wort Krieg natürlich nicht in den Mund nimmt. Es kann nicht alles ewig andauern. Diese Situation ist jetzt beispielsweise schon im 5. Jahr. Das ist sehr lang. 4 Jahre. Alle sind inzwischen müde. Sowohl in Russland als auch anderswo, in anderen Ländern. Der Kreml bezeichnet die Angriffe als Terror gegen zivile Objekte. Ob er die russischen Unternehmer mit staatlichen Entschädigungen unterstützen wird, ist bislang noch offen.
Wir fragen nach bei unserer Korrespondentin in Moskau, Silke Dietrich. Silke, immer wieder ukrainische Drohnenangriffe bis weit in die Mitte Russlands. Wie sehr wirkt sich das im Alltag der Russen aus?
Also mittlerweile merken die Russinnen und Russen das natürlich durchaus, auch wenn sie nicht immer unbedingt die Bilder hier im Fernsehen sehen. Das ist manchmal schon sehr verwunderlich, wenn ich westliche Medien gucke, dann sehe ich dann diese Rauchwolken, das sehen die Menschen hier oft nicht. Aber sie merken es natürlich, zum Beispiel als die Ölproduktion angegriffen wurde, da hat es ja Tage, wochenlang kein Benzin gegeben oder eben nur rationiert, die Schlangen waren ewig lang. Dann gibt es Drohnenangriffe zum Beispiel an der Schwarzmeerküste, da machen die Leute normalerweise gerade Urlaub, gerade Russinnen und Russen. Und da, ja, als die Drohne eingeschlagen ist, da sind auch mehrere Menschen dann umgekommen. Da gibt es jeden Tag zum Beispiel Flugalarm. Aber wenn ich jetzt hier in Moskau zum Beispiel bin, ein ganz gewöhnlicher Tag, da tanzen auch die Menschen immer noch am Fluss der Moskwa zum Beispiel. Also es ist sowohl als auch. Die Menschen merken das immer mehr, aber es betrifft sie noch nicht so sehr, dass der Alltag jetzt komplett anders wäre.
Und wenn es Sorgen und Unzufriedenheit im Land gibt, wie bringen die Russen das zum Ausdruck?
Eigentlich meistens übers Internet. Also, dass jetzt Leute noch hier irgendwie auf die Straße gehen, ist eigentlich fast ein Ding der Unmöglichkeit. Hier hat es ja gerade zu Beginn des Krieges noch Proteste gegeben, aber die Menschen sind ja fast alle eingesperrt worden oder wurden dann verhaftet. Und dann werden die Proteste in der Regel auch nicht zugelassen. Dann gibt es immer mal wieder Leute, die sich dann bei Instagram beschweren oder jetzt zum Beispiel die Unternehmerinnen und Unternehmer von Wildberries, die haben ihren Unmut schon dann irgendwie dann kundgetan und haben gesagt, dass sie mehr Unterstützung bräuchten, aber es wird nicht so ganz laut.
Mhm. Welchen Einfluss kann der Krieg gegen die Ukraine auf die Parlamentswahlen in Russland haben, die im September stattfinden sollen?
Das ist echt eine gute Frage, weil die gar nicht so leicht zu beantworten ist. Also man geht ja eh davon aus, dass das eher so eine gelenkte Wahl ist, aber auf der anderen Seite auch so ein bisschen Stimmungsbarometer hier in Russland. Also vielleicht kann die Regierungspartei nicht mehr ganz so viele Stimmen bekommen, aber die Frage ist natürlich, für wen sollten die Menschen sonst abstimmen? Es gibt ja noch eine große Oppositionspartei und da sind jetzt die berühmtesten Führer und Vizechefs jetzt entweder ins Gefängnis gekommen, für 7 Jahre zum Beispiel ins Straflager. Einer musste jetzt ins Exil, also da sind eigentlich nur noch unbekannte Kandidatinnen und Kandidaten, die man dann wählen könnte. Das ist mittlerweile sehr schwierig. Die anderen Parteien, die dann hier eben zur Wahl stehen, die sind auch alle sehr kremlnah. Dann ist also eigentlich ja die Frage, wie genau würde sich das bei den Wahlen zeigen? Eigentlich fast nur, wenn die Menschen dann gar nicht zur Abstimmung gehen würden. Aber davon können wir im Moment nicht ausgehen.
Silke Dietrich, vielen Dank für die Einschätzung. Danke nach Moskau. Es ist fast überall dasselbe Bild. Der Sommer hat Schulhöfe wie Klassenzimmer geleert und Stundenpläne vergessen lassen. Viele Schulen in Deutschland sind jetzt in der Urlaubszeit zu ganz ruhigen Orten geworden. Noch. Denn in manchen Bundesländern startet am kommenden Montag der Unterricht wieder. Und dann beginnt die Schule mit einer neuen Garantie, die Politik den Eltern gibt. Seit Anfang August besteht nämlich ein Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung in der Grundschule, zunächst für Erstklässler. Auch wenn der Ganztag oft schon jetzt zum normalen Schulalltag gehört, die Angebote werden vielerorts noch ausgebaut. So wie in Pirmasens in Rheinland-Pfalz, wo es nach dem Wochenende wieder losgeht. Theresa Peters.
In der Grundschule Wittelsbach in Pirmasens kommen derzeit ständig neue Möbel an.
Servierwagen. Servierwagen,
na, daran hast du was zusammenzubauen. Servierwagen für die Küche oder Tische und Stühle für den neuen Speisesaal. Die Schule wurde in den Ferien umgebaut, damit die Kinder hier ab dem neuen Schuljahr auch am Nachmittag betreut werden können. Gar nicht so einfach.
An so einer Grundschule wie jetzt hier zum Beispiel in der Wittelsbach-Grundschule müssen dann plötzlich 150, 200 Kinder Mittag essen. Und das hat dann enorme Herausforderungen. Das ist ja ein altes Gebäude, Baujahr 1908. Und dann Bauen im Bestand ist immer sehr herausfordernd.
Überraschungen bei der Statik. 20 verschiedene Gewerke, die ausgeschrieben werden mussten. Da wurde nicht alles rechtzeitig fertig. 4 Schulen hat die Stadt Pirmasens umgebaut. 2,75 Millionen Euro kostet das. 70% davon übernimmt der Bund. Für eine chronisch klamme Kommune wie Pirmasens trotzdem ein Problem.
Das ist ein typisches Beispiel dafür. Natürlich freuen wir uns, dass wir Bundesmittel bekommen, aber die reichen halt nicht, weil wir bleiben am Ende auf Kosten sitzen, sowohl bei den Investitionen, aber auch bei den laufenden Kosten in erheblichem Maße.
Die Kommunen als Träger der Schulen sind also in der Pflicht. Vom Land kommt nur das Geld für das pädagogische Personal für den Nachmittag. Zumindest da, wo die Nachmittagsbetreuung in der Schule geleistet wird. Das ist nicht immer der Fall. Sie wird auch in Horten angeboten. In Pirmasens setzt die Schulleiterin große Hoffnung in die Möglichkeiten, die die Ganztagsschule für die Kinder im Viertel bringt.
Wir haben ganz viele Kinder aus bildungsfernen Schichten. Wir haben Kinder aus Elternhäusern, wo beide berufstätig sind. Die Kinder brauchen einen geregelten Tagesablauf, die brauchen eine warme Mahlzeit und sie sollen ein geregeltes Freizeitverhalten sich aneignen können.
Und auch einfach mal spielen dürfen. Das Konzept kommt an. Von den 255 Kindern an der Grundschule wurden schon 150 für die Ganztagsschule angemeldet.
Ein Politiker, der sich selbst als Tiger bezeichnet und gerne seine Muskeln zur Schau stellt, ist offensichtlich nicht der Typ, der die Konfrontation scheut. Und auch seine forschen Ankündigungen dürften dazu beigetragen haben, dass Abelardo de la Espriella vor einigen Wochen ganz knapp die Präsidentschaftswahl in Kolumbien gewonnen hat. Er will das Militär ausbauen, bewaffnete Banden bekämpfen und gegen den Coca-Anbau vorgehen. Kritiker befürchten eine neue Militarisierung und Repressionen. Heute tritt Espriella sein Amt an und damit regiert in Südamerika jetzt ein weiterer Trump-naher Politiker. Marie-Christine Böse.
Unterwegs mit Bauer Martin im Putumayo, Kolumbiens Süden. Er will mir seine Coca-Felder zeigen. Die Pflanze, aus der Kokain gemacht wird. Martin betont, er sei auf den Anbau zum Überleben angewiesen. Doch was, wenn Kolumbiens neuer Präsident Coca-Felder tatsächlich mit Gift besprühen lässt? Das könnte zu einer Wirtschaftskrise führen. Viele hier sind vom Coca abhängig. Dann fangen Diebstähle an und Gewalt. Martin und seine Frau haben Angst vor Abelardo de la Espriella, dem Anwalt-Millionär-Rechtsaußenpräsidenten, der sich nicht in der Hauptstadt Bogotá, sondern in Cali, einer Konfliktregion, vereidigen lässt. Das hat Symbolkraft, denn de la Espriella will hart gegen bewaffnete Gruppen hier vorgehen und Guerillas bombardieren. Wer sich nicht ergibt, wird von den Waffen des Staates niedergestreckt. Bauer Martin fürchtet jetzt um sein Leben. Er sagt, er würde ja lieber nur Kakao anpflanzen. Doch bis der Erträge bringt, dauert es Jahre. Davon könne er nicht überleben. Also hängt er im Teufelskreis des Coca-Anbaus fest. Und nicht zum ersten Mal würde Martin Gewalt erleben. Jahrzehnte kämpfte die FARC-Guerilla im Putumayo gegen den Staat. Erst wegen ungleicher Landverteilung, bald ging es um Drogengeschäfte. Rechte Regierungen antworteten mit Bomben. Besonders gefürchtet Álvaro Uribe Anfang der 2000er. Damals tötete das Militär tausende Bauern und gab sie als Kämpfer aus, um Statistiken zu erfüllen. Auch Paramilitärs verübten viele Massaker. Es gab Gewalt gegen Frauen. Ich habe Angst, dass sich das wiederholt. Der scheidende linke Präsident Petro bemühte sich um Friedensverhandlungen ohne Durchbruch. Jetzt geht es zurück zur harten Hand. Und auch gesellschaftlich steht eine Kehrtwende bevor. In einer Klausurtagung zeigt sich das Kabinett betend. Der Präsident verteilt Bibeln. Bei Kritikerinnen wächst die Sorge um Frauenrechte und die queere Gemeinschaft. Es fängt mit einem öffentlichen Diskurs an und kann sich in reale Diskriminierung und Gewalt gegen diese Gruppen verwandeln. Kolumbien ist nun nach Argentinien, Chile, Peru in der Region ein weiteres Land mit rechter Regierung. Ganz im Sinne von US-Präsident Trump, der Einfluss und Kontrolle hier ausbauen will. Das Ergebnis ist zwar vorteilhaft für die Ideologie von Donald Trump, aber schadet teils den betroffenen Ländern. Es fördert neue Konflikte, neue Gewaltsituationen. Coca-Bauer Martin hofft noch, dass die Geschichte sich nicht wiederholt, dass er nicht zwischen die Fronten gerät und dass der neue Präsident ihm hilft, Coca durch Kakao zu ersetzen.
Damit zu unserer Korrespondentin für Lateinamerika, Marie-Christine Böse in Mexico City. Marie-Christine, du warst in Kolumbien unterwegs. Was hast du beobachtet bei den Menschen, auch nach dem denkbar knappen Wahlausgang?
Ja, ich habe ein tief gespaltenes Land erlebt und auch ein sehr verunsichertes Land. Also die eine Hälfte, quasi die Kritiker von Abelardo de la Espreya, hoffen nicht, sondern fürchten eine Eskalation, Verzeihung, und auch, dass es quasi jetzt sozialen Rechten, die sie erkämpft haben, wieder an den Kragen geht. Und seine Unterstützer hoffen eben auf mehr Sicherheit und Ordnung, die er ja versprochen hat. Im Putumayo überwiegt natürlich die Sorge vor Repression des Staates, denn de la Espreya hat ja angekündigt, mit der Friedenspolitik seines Vorgängers komplett Schluss zu machen. Er wird auch umweltpolitisch eine Kehrtwende hinlegen. Gustavo Petro hatte sich ja eher Richtung erneuerbare Energien orientiert. De la Espreya will zurück zu Gas, Kohle, Öl und auch zu Minentätigkeiten. Gerade Letzteres zieht auch immer kriminelle Akteure in Kolumbien an. Das ist sehr schwierig zu verhindern in vielen Regionen. Und in der Hauptstadt Bogotá bereiten sich Aktivisten darauf vor, zum Beispiel Frauenrechte zu verteidigen. Schwangerschaftsabbrüche etwa sind in Kolumbien legal und de la Espreya will dieses Recht angreifen.
Wie in Kolumbien gibt es aktuell fast überall in Südamerika einen auffälligen Rechtsruck. Wie lässt die sich der dort erklären?
Also es gibt immer so eine Art Pendelbewegung in Lateinamerika. Nach vielen linken Regierungen in den 1990er, 2000er Jahren schlägt das Pendel jetzt wieder in die andere Richtung, weil man eben gemerkt hat, dass Armut und soziale Ungleichheit nicht so wirklich abgeschafft werden konnten. Und was viele Länder vereint, ist ja das Problem der Drogenökonomie. Das ist in Kolumbien ein Riesenproblem, in Peru, in Ecuador, was früher sehr sicher war und jetzt ja einer der größten Drogenumschlagplätze auch Richtung Europa ist. Und viele hoffen natürlich, dass durch Militarisierung dort es wieder mehr Sicherheit gibt. Viele Wahlkämpfe werden vermehrt in den sozialen Medien geführt, auf TikTok, auch in Kolumbien. Das führt zu einer größeren Polarisierung und die rechten Politiker nutzen natürlich auch immer linksautoritäre Regierungen auf dem Kontinent, also Venezuela, Kuba oder Nicaragua, als Schreckgespenst für sich aus.
Herzlichen Dank, Marie-Christine.
Sehr gerne.
Und was an diesem Freitag sonst noch wichtig war, das hat jetzt Romy.
Viele Frachtschiffe können wegen des Niedrigwassers zurzeit nur mit weniger Ladung auf Flüssen fahren als üblich. Um Unternehmen zu entlasten, schaffen die ersten Bundesländer jetzt zusätzliche Transportmöglichkeiten auf der Straße. Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und das Saarland heben das Fahrverbot an Sonn- und Feiertagen vorübergehend auf. Das gilt für bestimmte Lkw-Transporte. Die Ausnahmeregelung gilt schon an diesem Wochenende. Nach der Migrationskrise in der spanischen Exklave Ceuta hatte es diplomatische Spannungen zwischen Madrid und Rom gegeben. Der Grund? Italien hatte Grenzkontrollen eingeführt. Spanien kritisierte das. Jetzt führt die spanische Regierung als erste Reaktion ihrerseits Kontrollen ein. Weil beide Länder keine direkten Grenzen haben, gelten die Kontrollen für Flüge und Schiffe. Sie sollen bereits ab Mitternacht starten. Der NATO-Staat Türkei, die Atommacht Pakistan und die Golfmonarchie Saudi-Arabien wollen militärisch enger zusammenarbeiten. Dafür haben die Staats- und Regierungschefs der Länder ein neues Abkommen unterzeichnet, den sogenannten Mekka-Verteidigungspakt. Der sieht vor, dass ein Angriff auf einen der drei Staaten künftig als Angriff auf alle gilt. Weitere Details über die Inhalte des Paktes oder die konkrete Hilfe im Angriffsfall wurden bislang nicht bekannt. Zuletzt hatten pro-iranische Milizen immer wieder Saudi-Arabien attackiert. Der Facebook-Konzern Meta ist in den USA zu einer weiteren Geldstrafe verurteilt worden. Das Gericht im Bundesstaat New Mexico hatte schon im März festgestellt, dass Kinder und Jugendliche bei Facebook und Instagram nicht ausreichend vor psychischen Schäden geschützt werden. Nun fordert es die Abschaltung von Mechanismen, die süchtig machen. Die verhängte Strafe von $567 Millionen entspricht knapp 1% des Jahresgewinns. Meta kündigte Berufung an. US-Präsident Trump muss wegen des geplanten Ballsaals im Weißen Haus eine weitere juristische Niederlage hinnehmen. Ein Berufungsgericht bestätigte den Stopp der Bauarbeiten, den bereits ein Richter angeordnet hatte. Außerdem müsse der Kongress den Plänen zustimmen. Trump kündigte an, vor den obersten Gerichtshof zu ziehen. Im vergangenen Herbst war der Ostflügel des Weißen Hauses abgerissen worden. Denkmalschützer klagten dagegen. Der Ballsaal soll Platz für 1000 Menschen haben und deutlich größer werden als das Hauptgebäude des Weißen Hauses. Was hier auf den ersten Blick aussieht wie eine Wüste, ist der Grund des Lago Maggiore in Oberitalien. Der zweitgrößte See des Landes führt wegen Hitze und Trockenheit derzeit so wenig Wasser wie seit Jahrzehnten nicht mehr. Gleichzeitig hat die Regierung in fast allen Großstädten Italiens die Hitzealarmstufe Rot ausgerufen.
Die vielen Trinkwasserstationen gehören in diesen Tagen zu den wichtigsten Touristenattraktionen in Rom. Wir leiden einfach nur und schlafen dann viel. Wir versuchen, kleine Nickerchen zu machen und unsere Ausflüge auf den frühen Morgen zu legen. Dann fahren wir wieder ins Hotel, machen uns frisch und gehen später wieder raus. Es ist bereits die vierte Hitzewelle in diesem Jahr, bei der die Temperaturen in vielen Städten 40 Grad überschreiten. Im Raum Neapel sind örtlich sogar 48 Grad gemessen worden. Italienische Meteorologen gehen davon aus, dass dieser Sommer der heißeste seit Aufzeichnungsbeginn werden könnte. Zur Hitze kommt die Dürre. Der Pegelstand des Lago Maggiore beispielsweise liegt nur noch wenige Zentimeter über dem historischen Tiefststand. Ähnlich die Situation am Fluss Secchia, Hauptzufluss des Po, der Lebensader der norditalienischen Landwirtschaft. In Rom versuchen die Menschen, die größte Hitze zu vermeiden. Aperitivo trinken, Eis essen, durch die Stadt schlendern. Die Nacht wird zum Tag. Die aktuelle Hitzewelle soll noch bis Mitte August anhalten.
Wenn das Theater gerade keine Bühne bietet, weil Sommerpause ist, dann baut man eben eine neue davor. Eine aus Wasser. Vor der Volksbühne in Berlin-Mitte hat heute ein Freibad eröffnet, in dem auch allerhand aufgeführt werden kann. Und zwar von allen, die Lust haben. Der Eintritt ist kostenlos. Aber nicht umsonst. Hier wird Schwimmen nämlich als politischer Akt verstanden. Die Volksbühne will mit dem Pool ein Signal senden gegen den Verfall öffentlicher Infrastruktur und für kostenfreie Angebote. Dabei kostet das Projekt selbst recht viel. Ein Freibad als Bühne, was zum Auftakt gespielt wurde, das zeigt Griet von Petersdorf.
Platsch und schon ist er drin, der Intendant der Volksbühne, Matthias Lilienthal.
Bisschen kalt, aber sonst alles gut.
Seinetwegen steht es nun hier, das 25 Meter lange Wasserbecken. 8 Wochen lang kann jetzt jeder hier schwimmen, gratis. Das ist der Clou. Gerade weil Schwimmen mittlerweile vielerorts recht teuer ist und manch Bad auch zu hat.
Das Volksbad ist von uns aus auch ein politisches Statement gegen eine verfallende Infrastruktur in dieser Stadt.
Ein ganz schön teures politisches Statement, könnte man einwenden. 300.000 Euro kostet das Ganze samt Duschen, Umkleidekabinen und Security. Immerhin sind es Theatersubventionen.
Theatersubventionen waren schon immer dafür gemacht, dass sie verbadet werden.
Aber mal im Ernst, es gibt Kritik. Nachhaltig sei das ja nicht. So ein temporäres Bad findet etwa der Bund der Steuerzahler Berlin. Hier wird das Geld an falscher Stelle ausgegeben. Die Kulturlandschaft wird massiv vom Senat gefördert, was ja im Prinzip auch richtig ist. Aber offensichtlich hat die Volksbühne so viel Geld übrig, dass sie zusätzlich noch ein Schwimmbad betreiben kann. Zumal ja viele Freibäder und Kulturinstitutionen wegen chronischen Geldmangels gerade baden gehen, um im Bild zu bleiben. Aber Lilienthal ist überzeugt, die Berliner werden das Bad lieben. Innerhalb weniger Minuten waren die Karten für die nächsten Tage weg.
Vorgestern lief eine ältere Berlinerin auf mich zu und sagte, ey, du hast ja echt einen vollen Dachschaden. Und dann habe ich mich bedankt für das Kompliment und dann hat sie gesagt, sie freut sich sehr auf das Bad.
Simeon Melchior, Bühnenbildner, nun auch Poolarchitekt, erinnert sich, einfach war es nicht. Fassade und Bad, geht das überhaupt zusammen?
Mit dem Denkmalschutz war es schon, ich sag mal, ein großes Ring. Die waren erst, glaube ich, strikt dagegen, das zu machen. So. Und die hatten dann, gab es eigentlich die Idee, dass man diese Container auch als Terrassen benutzt, dass man hier ein bisschen höher das bekommt, dass es noch mehr korrespondiert mit dieser massiven Architektur. Und da waren die ganz rigoros. Und da war es auch ein bisschen absurd, weil es dann um so Zentimeter ging.
Da rollen die Schließfächer, wie bei einem echten Bad eben. Am Ende zogen alle mit. Man ahnt, das Poolprojekt könnte ein echter PR-Erfolg werden. Am Ende schwappt sogar was in die Theaterkassen. Der Chefdramaturg vertieft sich gerade in die Badeordnung.
Wir haben jetzt auch schon gemerkt, wie die Kartenverkäufe für den Oktober laufen. Also überdurchschnittlich gut, sagt unser Kassenleiter.
Was tut das gut? Das Schwimmen in Berlins Mitte findet das Paar aus Dresden.
Ja, das ist Berlin, ne? Ich finde es toll.
Super Kulisse mit dem Haus, das ist mal was anderes.
Dazu die Pommesbude, die musste unbedingt hierher. Lilienthal bedient sich erstmal beim Bekannten. Ungesund, lecker, proletarisch, also toll, findet der Intendant.
Ein bisschen so wie auf dem Mond sieht's aus, auf dem Gipfel des Mont Ventoux in Südfrankreich, auf diesem gut 1009 Meter hohen, kahlen Kalkhügel, der auch Weißer Riese genannt wird, geliebt, aber auch gefürchtet, vor allem von Radsportlern. Schicksalsberg heißt der Mont Ventoux bei Ihnen, weil sich auf zahlreichen Tour de France-Etappen sportliche wie menschliche Dramen zugetragen haben. Und immer waren Männer in den Hauptrollen. Aber jetzt, endlich, ist die Tour de France der Frauen zum ersten Mal am Mont Ventoux zu Gast gewesen. Heute auf der 7. Etappe. Über die Reise zum Mond, Florian Kurz.
Solch eine Zielankunft hat es bei der Tour de France der Frauen noch nie gegeben. Die Königsetappe der Rundfahrt mit dem Finale auf dem Berggiganten der Provence.
Der Mont Ventoux ist solch ein ikonischer Anstieg. Er ist auf seine Art wunderschön. Ich glaube, das wird für jede Fahrerin heute ein ganz besonderes Erlebnis.
Kasia Nevianoma-Fenne ist die Sportlerin, die diese 7. Touretappe prägt wie keine andere. Die Polin, bis dahin Dritte in der Gesamtwertung, attackiert knapp 10 Kilometer vor dem Ziel. Ab diesem Moment ist sie in Solofahrt unterwegs. Weder die Frau im gelben Führungstrikot Marlen Reusser noch Europameisterin Demi Wollering können ihr folgen. Es entwickelt sich eine Etappe, die herausragt, die nicht nur der Protagonistin, sondern auch den Radsportfans lange im Gedächtnis bleiben wird. Stark präsentiert sich auch die junge Deutsche Antonia Niedermayer, die Bayerin im weißen Trikot der besten Nachwuchsfahrerin, unterwegs in der 2. Verfolgerinnengruppe. Die letzten knapp 5 Kilometer des Anstiegs hinauf zum Gipfel, geprägt von kargem Kalkstein, ohne Bäume am Streckenrand. Aber weder der starke Wind noch die immensen Steigungsprozente können Kasia Nevianoma-Fenne etwas anhaben. Die Polin gewinnt die schwerste Bergetappe deutlich vor Demi Wollering. Dadurch übernimmt sie auch die Führung in der Gesamtwertung mit 15 Sekunden Vorsprung vor der Niederländerin.
Es bedeutet mir alles, das gelbe Trikot auf diese Art und Weise zu erobern, durch solch einen Sieg hier am Mont Ventoux.
Auch Teamkollegin Antonia Niedermayer darf feiern. Sie wird Tagessechste und verteidigt damit ihr Trikot in der Nachwuchswertung. Auf die Canyon-SRAM-Mannschaft der beiden dürfte auf den letzten 2 Etappen viel Arbeit zukommen.
Jetzt hat man natürlich schon noch mal auch ein bisschen mehr Druck. Wenn man das gelbe Trikot hat, dann schauen natürlich alle Teams auf einen. Man hat mehr Verantwortung.
Ziel ist nun der 2. Gesamtsieg für Kasia Nevianoma-Fenne nach 2024. Doch entschieden wird die Tour der Frauen erst am Sonntag in Nizza.
Schönes Selfie. So, und wenn man nicht gerade im Renntempo mit dem Fahrrad hochfährt, dann kann man es ja auf so einem Berg wahrscheinlich ganz gut aushalten, gerade in einem Hitzesommer, Sven.
Ganz genau. Der Berg ist, Jesse, oft die Lösung. Temperaturtechnisch mit jedem Meter nach oben gehen die Temperaturen zurück. Und wenn dann die nächste Hitzewelle kommt und sie steht ja schon in den Startlöchern, ist eben nicht nur, wie gerade gesehen, in Italien, sondern macht sich wieder parat und parat für uns. Dann hilft es in der Höhe. Wie gesagt, wenn man da schnell mit dem Fahrrad drauf fährt, wird es auch anstrengend. Wir haben mal für den Sonntag, das ist der nächste Tag, wo es wieder sehr heiß wird in Deutschland, haben wir hier mal 1000, 2000, 3000 Meter hingeschrieben als Höhenachse. Fangen wir mal ganz unten an in Frankfurt am Main. Da wird es heiß, 36 Grad, unerträglich. Wenn man jetzt aber zum Beispiel sich auf dem Fichtelberg im Erzgebirge befindet, 1215 Meter hoch, dann ist das mit 26 Grad schon angenehmer. Und wenn man weitergeht aufs Nebelhorn, also es ist jetzt eine etwas wilde Reise durchs Land, auf dem Nebelhorn 2224 Meter 19 Grad und oben auf der Zugspitze, Deutschlands höchster Berg, 2962 Meter, da werden es dann 13 sein. Also abhängig vom eigenen Temperaturwunsch kann man mit der Höhe da ein bisschen spielen, so man denn Zeit hat am Wochenende. Wir gucken auf den Trend, das ist jetzt wieder ganz unten von der Höhenlage gesehen, also in Frankfurt 36 Grad, am Sonntag wieder möglich, auch am Montag sehr heiß. Dann müsste ich fast den Satz formulieren, kleine Abkühlung auf 30 Grad, auch etwas seltsam am Dienstag und danach
schwingt sich das Ganze zu noch höheren Temperaturen auf. Und dann haben wir das neue Hoch und das verhindert jeglichen Regen und den brauchen wir weiterhin dringend und haben ihn nicht. Das Wetter ist unheimlich einfach beschrieben, denn Sie sehen, da passiert kaum etwas. In der Nacht, vielleicht in der Nordhälfte, wo heute tagsüber einige Wolken waren, welche, die sich zum Teil ein bisschen auflockern, morgen wieder neu entstehen, sich langsam zurückziehen, sonst gibt es viel Sonnenschein. Frühtemperaturen, vor allen Dingen in der Nordhälfte auch mal einstellig, nordhessisches Bergland bis 7 Grad, im Süden nicht ganz so kalt, morgen Nachmittag dort dann schon wieder bis 34 Grad, im Norden noch frischer, die Aussichten ganz kurz. Die Hitze ist am Sonntag da, auch am Montag, dann vielleicht am Alpenrand mit ersten Gewittern, Jessie.
Der Berg ist die Lösung. Den Spruch merke ich mir, ist ja fast eine Weisheit. Vielen Dank, Sven.
Dankeschön. Ja, bin selbst von mir überrascht.
So, und das war's von uns für heute. Das war's mit den Tagesthemen an diesem Freitagabend.
Hier im Ersten geht's jetzt weiter mit dem französischen Spielfilm Der Lügner.
Wir wünschen gute Unterhaltung und ein schönes Wochenende und sagen bis morgen.
Tschüss.
Tschüss.